Ja, was für eine Atmosphäre des Glaubens. Gott ist gut, Amen. Ja, ihr seid da. Noch nicht alle, aber die meisten sind da. Und ich habe eine Frage mitgebracht, die möchte ich euch stellen. Wen oder was in deinem Leben findest du schön? Also was in deinem Leben findest du schön oder wen findest du in deinem Leben schön? Da gebe ich euch mal ein paar Sekunden Zeit, drüber nachzudenken. Also ich finde meine Frau wunderschön. Hallo Sari, wenn du zuschaust, geht raus an dich. Ich finde Sonnenuntergänge schön, die sind besser als Sonnenaufgänge, oder? Beides ist super, aber ich finde Sonnenuntergänge viel schöner. Ich mag gute Lobpreismusik, die finde ich richtig schön. Ja, Lars Frisur, die sieht super aus. Jetzt gucken alle auf dich, aber ist nicht schlimm. Aber ich finde sie schön. Ich war ja auch beim Putzer, von daher. Und heute ist das Thema überwältigt von Gottes Schönheit. Überwältigt von Gottes Schönheit. Und ich schließe diese längere Predigtreihe ab und ich möchte gerne nochmal so ein bisschen das Ganze zusammenfassen, wo wir herkommen und wo wir heute auch landen werden. Wir haben angefangen mit dem Thema überwältigt von Gott als Schöpfer. Da hat Nico vor einigen Wochen angefangen, darüber zu predigen, dass wir überwältigt sind von Gott als Schöpfer, überwältigt von einem Gott, der allem eine Ordnung gibt. Ja, von einem Gott, der aus dem Nichts etwas schafft, der verschwenderisch ist in seiner Kreativität, in seiner Schönheit und der einfach das ganze All zusammenhält. Überwältigt von Gott als Schöpfer. Dann sind wir weitergegangen. Überwältigt vom heiligen Gott. Ein Gott, der anders ist als wir. Ein Gott, der uns gemacht hat, der selbst der Schöpfer ist und kein Geschöpf, der außerhalb von Raum und Zeit existiert, der nicht dran gebunden ist, der in Ewigkeit schon da war und in Ewigkeit sein wird. Ein heiliger Gott, der ohne jeglichen Fehler ist und der absolut rein ist wie geläutertes Gold. Er ist Licht, hell wie die Sonne und er ist vollkommen. Und gerade jetzt beten Engel ihn an und singen, heilig, heilig ist Gott der Allmächtige. Unser heiliger Gott. Und dann haben wir diesen Sprung geschafft von einem heiligen Gott zu einem gnädigen Gott. Ja, wie ist das möglich, dass ein heiliger Gott, der so anders ist, aber auch gnädig ist und zu uns Menschen kommt? Und da haben wir uns die Frage gestellt, wie passt das zusammen, Gnade und Ehrfurcht? Und wir dürfen durch eine kindliche Furcht, dürfen wir zu Gott kommen, ja, aus der Liebe heraus motiviert. Also in einer Liebesbeziehung zu Jesus hin wissen wir, Jesus, ich brauche dich. Ich habe dich erlebt in meinem Leben, weil ich weiß auch, dass du so groß bist und du bist anders und ich will dich nicht verlieren. Wir dürfen aus einer Liebe heraus mit einer kindlichen Furcht zu Gott kommen und trotzdem wahrnehmen, dass er gnädig ist, dass er gütig ist, dass er unfassbar groß ist und trotzdem mich ganz persönlich liebt. Dann sind wir weitergegangen von dieser Gnade hin zum Plan Gottes. Ja? Da haben wir uns die Geschichte mit Josef angeschaut, wo Nico uns das dargelegt hat, hey, dass Gott einen Plan hat mit jedem von uns. Und das hören wir immer so leicht und so irgendwie so, ja, Gott hat Pläne mit uns. Aber es ist so wahr. Gott hat Pläne und Absichten mit uns. Und es ist ein großes Geheimnis, das zu entdecken, glaube ich. Und unser Leben läuft nicht immer geradlinig, nicht immer mit einer Richtung nach oben, sondern auch Höhen und Tiefen. Und es, in all dem dürfen wir Gott vertrauen, dass er uns führt und dass er uns auf diesem Weg verändert und dass er uns segnet und zum Segen setzt. Und am Ende des Lebens schauen wir von der Ewigkeit auf unser Leben zurück und denken, Gott, du hast es wunderbar gemacht. So Gottes Plan, überwältigt von Gottes Plan und dann überwältigt von Gottes Angebot. Wir waren dann ja, in einem Punkt, wo auch Gott uns herausfordert, in unserem Alltag ganz praktisch auch so zu leben, dass es ihn Ehre bringt. Dass wir in Ehrfurcht zu ihm leben. Er macht uns das Angebot, dass er uns so gerne segnen möchte. Er segnet uns so gerne. Aber er macht uns das Angebot, hey, leb auch in der Ehrfurcht. Ja? Triff Entscheidungen, die gut sind, die in meinem Interesse sind, die in meinem Rahmen sind, die ich auch dir gebe und euch gegeben habe. Also überwältigt von Gottes Angebot, dass wir Entscheidungen treffen dürfen, ja Grundsatzentscheidungen treffen dürfen, die ihm Ehre bereiten, aber auch in unserem alltäglichen Leben immer wieder hören und seine Reden wahrnehmen. So Gottes Angebot ist, ich will dich so gerne segnen, aber komm ganz nah in meine Gegenwart und erkenne mich, wer ich bin, was ich habe für dich. Und dann haben wir noch zwei ermutigende Predigten von Britta und Björn aus Marseille gehört, ja, wie Gott übernatürlich eingreift und wo sie ganz persönlich erzählt haben, aus ihrem Leben, aus ihrem Dienst heraus, was Gott gewirkt hat und wie Gott Grenzen erweitert hat, wie Gott Grenzen gesprengt hat, wie Gott das Unmögliche möglich gemacht hat. Es waren richtig ermutigende Predigten von den beiden. Und so können wir festhalten, dass wenn wir in Ehrfurcht vor dem Herrn leben, dass wir wahrscheinlich diese zwei Spannungen sehen, ja, diese eine Spannung sehen zwischen, da ist der heilige Gott, der große Gott, der alles in seiner Hand hält, und da ist dieser nahbare, liebende, gnädige Gott, der so persönlich wird. Und man kann denken, so, Gott, hast du zwei Gefühlslagen, bist du mal so drauf oder bist du mal so drauf, ja, und änderst du deine Meinung immer wieder. Und Gott ist so gut, dass diese zwei Seiten perfekt in sich vereint, ja. Gott ist der perfekte Gott, der diese Dinge in sich vereint. Und die Frage an uns ist, lassen wir Gott in seiner Fülle, so wie er ist, lassen wir in seiner Fülle ihn an uns heran. Ja, seine Heiligkeit, seine Liebe, seine Größe, seine Güte, sein Wohlwollen, seine Pläne, seine Gedanken, seine Erziehung, seine Worte, seine Reinheit. Lassen wir all das, lassen wir Gott komplett an unser Leben heran. Das ist die Frage an uns. Der heilige Gott und dieser nahbare Gott. Oder anders gefragt, nehmen wir Gottes Schönheit wahr in all dem, wer er ist und wie er sich offenbart? Nehmen wir seine Schönheit wahr in all dem, wer er ist und wie er sich offenbart? Nehmen wir Gottes Schönheit wahr in all dem, was er tut? In seiner Schöpfung, ja, sehen wir seine Kreativität, und das ist seine Schönheit, die so sichtbar wird und die wir so sehen können. Und jeder von uns hat vielleicht andere Tiere, Pflanzen, Orte, die er schön findet. Aber wir sehen Gottes Schönheit in seiner Schöpfung, in all dem, was er tut. Aber auch ganz konkret in unserem Leben. Und eigentlich ist diese Frage, ob wir Gottes Schönheit wahrnehmen, unvernünftig. Weil wir können Gottes Schönheit nicht wahrnehmen komplett als Menschen. Wir sind begrenzt, wir können Gottes Schönheit nicht in der Gänze wahrnehmen. Weil wir Geschöpfe sind und weil er der Schöpfer ist. Und Gott ist so unermesslich groß. Und gleich komme ich nochmal zu einigen Psalmen, die das nochmal ausdrücken. Ja, wir haben ja Grenzen, wir Menschen haben ja echt Grenzen. Ja? Also bei mir ist es schon, fängst da an, dass ich, wenn ich im Supermarkt bin, vor der Käseabteilung stehe, dann sehe ich den jungen Gauder, den Mittelalter Gauder, den alten Gauder, den Emmentaler, und ich frage mich, kann ich einfach nur Käse stehen, ja? Ich will einfach nur Käse kaufen, und dann musst du dir aussuchen, und du weißt nicht, ja, wie schmeckt der und der, und wir kommen ganz, ganz schnell an unsere Grenzen, ja? Und immer wieder. Und so sind wir Menschen echt, wir können nicht alles fassen, wir sind einfach auch begrenzt. Und trotzdem legt uns Gott ein, dass wir seine Schönheit wahrnehmen. Und so viele Bibelstellen bezeugen von der Herrlichkeit und Schönheit Gottes. Da möchte ich gerne Psalm 104, Vers 24 vorlesen. Wie zahlreich sind doch deine Werke, Herr, alle hast du mit Weisheit ausgeführt. Die Erde ist erfüllt von dem, was du geschaffen hast. Oder Psalm 19, Vers 2. Die Himmel verkünden die Herrlichkeit Gottes, und das Himmelsgewölbe zeigt, dass es das Werk seiner Hände ist. So, Gott hat alles mit Weisheit ausgeführt. Die Erde ist voll mit seinen Werken. Voll. Und Gottes Schönheit sehen wir nicht nur in seiner Schöpfung, sehen wir nicht nur in dem, was er uns so zu zeigen, was er uns zeigt und was er uns offenbart, sondern sehen wir auch ganz konkret in unserem Leben. Und Gott ist so liebevoll und er ist so nahbar, dass er seinen Sohn Jesus auf diese Welt gesandt hat, damit wir in der Gemeinschaft mit ihm treten. Aber wir konnten es nicht. Das heißt, Jesus musste für uns sterben. Jesus musste sein Blut vergießen und musste sich hingeben, damit wir im Glauben das annehmen können und damit wir in der Gemeinschaft leben können, damit wir ein neues Leben empfangen. Und in 2. Korinther 5, Vers 17 steht, vielmehr wissen wir, wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues hat begonnen. Und das ist bei weitem das größte und schönste Wunder, was ein Mensch je erleben kann. Das ist das größte und schönste Wunder, dass ein Mensch je erleben kann. Glaubst du das? Dass du neues Leben hast? Neues Leben in Christus. Das ist das größte und schönste Wunder, was du erleben kannst in deinem ganzen Leben. Das Alte ist vergangen, ja, von der Dunkelheit ins Licht, von diesem Verlorensein in das Gefundensein, von dem geistig Totsein in das Lebendigsein in Christus. Und die Frage an uns ist, was ist unsere Antwort darauf? Ja, wie nehmen wir Gott wahr? Nehmen wir Gottes Schönheit wahr in unserem Leben? Und der Psalmist David, der König David, schreibt in seinem Psalm Folgendes auf. Und ich bewundere ihn, dass er das so aufschreibt. Psalm 27, Vers 4, da sagt er, eines habe ich vom Herrn erbeten, das ist mein tiefster Wunsch. Und jetzt kommt's: alle Tage meines Lebens im Haus des Herrn zu wohnen, um die Freundlichkeit und manche schreiben hier auch die Schönheit oder die Lieblichkeit des Herrn zu sehen und über ihn nachzudenken, dort in seinem Heiligtum. So, Davids tiefster Wunsch war, ich will immer beim Herrn sein und seine Schönheit sehen. Ich will sie ergreifen, ich will darüber nachdenken. Gottes Schönheit für immer und ewig zu sehen und in seiner Gegenwart zu sein. Und was ist dein tiefster Wunsch? Kannst du sagen, dass das dein tiefster Wunsch ist, Gottes Schönheit zu sehen, darüber nachzudenken und das auf dich wirken zu lassen? Gottes Schönheit, sichtbar in der Schöpfung, aber auch ganz konkret in unserem Leben. Und ich möchte mit uns drei Bereiche hineinnehmen, wie wir auf Gottes Schönheit antworten können. Und das erste ist Dankbarkeit. Dankbarkeit. Im Psalm 100, Vers 4, da steht, kommt in die Tore seiner Stadt mit Dank. In die Vorhöfe seines Heiligtums mit Lobgesang. Dankt ihm und preist seinen Namen. Ja, kommt in die Tore seiner Stadt mit Dank. Dankt ihm. So als Menschen sind wir vergessliche Wesen. Ja? Und wir vergessen sogar die Dinge, die Gott an uns gewirkt hat, sehr schnell. Wir vergessen Dinge. Und das ist echt schade, aber da ist Dankbarkeit genau das Richtige, dass wir uns immer daran erinnern. Und in dieser hektischen Welt heute, ja, und auch in unserer modernen Gesellschaft, ist es wichtig, dass wir Dankbarkeit in unserem Alltag, in unseren Gottesdiensten, in unseren kleinen Gruppen, dort, wo wir sind, kultivieren. Es ist wichtig, dass wir das immer reinbringen, dass wir Dankbarkeit vorleben. Weil wir sind so mit den Angelegenheiten unserer Gegenwart beschäftigt, dass wir die Segnung vergessen, die Gott uns gegeben hat. Ja, die Gegenwart ist oftmals so schnell und lebig und so stressig, aber wir dürfen mit Dankbarkeit kommen und uns daran erinnern, was Gott uns gegeben hat. So, wenn wir Gott danken, erzählen wir von seiner Größe, von seiner Treue, von seiner Schönheit. Durch Dank erkennen wir Gottes Güte an. Und indem wir danken, richten wir unser Herz auf ihn aus. Ja? Wir richten unser Herz auf Gott aus, auf dem, was er tut und was er getan hat. Wir schauen weg von unseren Sorgen hin zu Gottes Möglichkeiten. Dankbarkeit kultivieren in unserem Alltag. Und Dietrich Bonhoeffer hat mal gesagt, Dankbarkeit sucht über der Gabe den Geber. Dankbarkeit sucht über der Gabe den Geber. Und Dankbarkeit führt uns zum Geber. Indem wir Danke sagen in unserem Leben, erkennen wir, dass der Geber dahinter steht, ja, Gott selbst. Und das soll uns immer auch motivieren, sagen, Gott, ich möchte eine Dankbarkeit in meinem Leben einführen und kultivieren. Ist unser Herz gefüllt mit Dankbarkeit? Sagen wir Gott Danke? Ist unser Herz voll mit Dankbarkeit? Ja? Und nicht mal so, ja, danke Gott fürs leckere Essen, ja, ja. Aber ist da mehr als nur dieses, ja, vielleicht dieses Oberflächliche, diese Floskeln, die wir vielleicht mal sagen. Ist dein Herz voll mit der Dankbarkeit? Und auch in so einem gemeinsamen Gottesdienst ist es so schön zu hören, wenn jemand dankbar ist. Das ermutigt. Ja? Wenn ich von dir höre, dass du dankbar bist, dass Gott das und das getan hat, dann ermutigt mich das. Und ich wünsche mir, dass wir eine Gemeinde sind, und schließe mich voll mit ein, die verschwenderisch ist im Danken. Seid ihr dabei? Verschwenderisch zu sein im Danken. Und auch vor allem als Ostwestfalen, lass uns da nicht sparsam sein. Ja? Nicht beim Danken. Ja, lass uns als Ostwestfale hier echt verschwenderisch sein mit dem Danken. Und wir feiern heute Erntedank und ich meine, das ist nur ein Bild, ein Ausschnitt von dem, wie Gott uns segnet, wie Gott uns beschenkt mit dem, was wir brauchen in unserem Leben, ja, mit dem Natürlichen. Wir sind so gesegnet, wir haben echt so viel im Überfluss und es ist echt Gnade, dass wir jeden Tag genug haben. Wir dürfen bei Gott versorgt leben, ja. Wir dürfen bei Gott versorgt leben. Und wir dürfen aber auch großzügig teilen. Also dieser Überfluss ist auch gleichzeitig ein Auftrag, dass wir teilen, dass wir großzügig sind, dass wir den anderen sehen, dass wir das auch zum, ja, zum Segen setzen für andere Menschen, wenn wir genug haben. Ernte Dank. Also es ist gut, dass wir mindestens einmal im Jahr darüber nachdenken, ganz bewusst. Eigentlich können wir es viel öfter machen. Gott schenkt das Wachstum, Gott schenkt das Leben und er lässt es wachsen und wir dürfen davon nehmen. Oder auch gestern haben wir 30 Jahre Deutsche Einheit gefeiert. Ich bin 1990 geboren, ich habe das gar nicht miterlebt, also ich bin kurz danach geboren, als es dann auch auf Papier war, ja, dass wir vereint sind. Und für mich ist das jetzt nicht so emotional, wie vielleicht für viele andere, die hier im Raum, vielleicht bist du hier und du hast es hautnah miterlebt, diese Einheit. Vielleicht hat das dein Leben komplett verändert. Vielleicht warst du dabei, ja, und du bist emotional, aber auch geschichtlich ganz nah dran. Aber ich als der das nicht mitbekommen hat, ganz hautnah, ich kann sagen, das ist ein Wunder Gottes, was da passiert ist, ja. Gott vereint Dinge, Gott macht Dinge zusammen, fügt Dinge zusammen und heilt. Und es ist einfach ein Wunder, dass wir auch als Land das sehen dürfen, dass Gott uns diese Einheit geschenkt hat vor 30 Jahren. Und vielleicht bist du hier und du sagst, ja, und ich kann das noch viel mehr bezeugen. Und das ist so gut, dass du es bezeugen kannst und sagen kannst, ja, danke Gott für dieses Wunder. Deutsche Einheit. Natürlich ist nicht immer alles perfekt, aber allein dieses Wunder, dass wir zusammen sein dürfen wieder. Ost und West, das ist ein Wunder Gottes. Und Lars, vielleicht wundert dich, warum er hier steht, er will gleich noch einen Chorus singen, wo er einfach einen Chorus singt über Dankbarkeit. Und ich möchte uns einladen, dass wir in dieser Zeit, wo Lars singt, dass wir innehalten, vielleicht unsere Augen schließen und du anfängst, Gott Danke zu sagen, was in deinem Herzen gerade ist, ja. Dass du anfängst zu überlegen, Gott, okay, hier stehe ich jetzt, hier sitze ich jetzt, ja. Und du kannst deine Augen schließen, kurz innehalten, einmal den Chorus anhören und sagen, Gott, danke für das, danke für das, danke, dass du so bist. Und ich möchte uns einladen, dass wir es gerade tun. Und ich wünsche mir, dass ihr mitmacht. Und danach möchte ich gerne noch eine Möglichkeit geben, dass einzelne von euch ein lautes Dankgebet sprechen können. Also lasst uns doch gerade in eine Zeit gehen, einen Chorus singen, wo wir einmal innehalten und Gott Danke sagen. So hast du jetzt die Möglichkeit, wenn du magst, einfach so einen kurzen Dankgebet uns auch daran teilhaben zu lassen, was in deinem Herzen ist, wofür du dankbar bist. So sei ermutigt, gerade jetzt ein Dankgebet zu sprechen. Amen. 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 Danken tut gut. Das ist einfach, schön. Das Zweite ist, wie wir auf Gottes Schönheit antworten können, ist Lobpreis. Und dann lesen wir nochmal im Psalm 100, Vers 4. Kommt in die Tore seiner Stadt mit Dank, in die Vorhöfe seines Heiligtums mit Lobgesang. Dankt ihm und preist seinen Namen. Und als Ergänzung möchte ich gerne Psalm 147, Vers 1 lesen. Halleluja, lobt den Herrn. Es ist gut, unserem Gott Loblieder zu singen. Ja, es macht Freude, ihn mit unserer Musik zu preisen. Also warum sollen wir Gott loben und preisen? Weil es gut ist und Punkt. Ja, weil es einfach gut ist. Weil es Freude bereitet. Im Lobpreis verlagert sich unser Fokus von uns und geht auf den Herrn, ja, von den Problemen, die wir vielleicht haben, da schenkt Gott eine Lösung, wenn wir unser Lobgesang emporsteigen lassen. Vom Schmerz zur Verheißung, vom Leid zur Hoffnung. Ja. Lobpreis verlagert unseren Fokus von dem, wo wir vielleicht uns gefangen fühlen, zu den Möglichkeiten Gottes. Auf seine Größe. Ja. So, durch Lobpreis erkennen wir Gottes Größe an. Lobpreis bezeugt Gottes Wesen und seine Grenzen und seine grenzenlose Möglichkeiten. Er ist voller Herrlichkeit, er ist groß, er ist weise, er ist mächtig, er ist gut, er ist barmherzig, er ist treu. Er ist der, der uns rettet, er ist der, der die Verheißung hält, er ist der, der die Sünde vergibt und der uns versorgt täglich mit Nahrung. Lobpreis bezeugt Gottes Wesen und seine grenzenlose Möglichkeiten. Und das hebräische Wort für Psalmen bedeutet wörtlich auch Lobpreis oder auch Preislieder. Lobpreis umfasst also auch jede Phase unseres Lebens, ja, auch jede Emotion, jede Gedanken. Wenn wir die Psalmen lesen, dann lesen wir nicht nur alles schön, sondern lesen wir auch viele Psalmen, wo angeklagt wird. Und Lobpreis umfasst auch das, dass wir vom tiefen Klagen auch Gott entscheiden können, Gott zu loben. Oder auch, wenn wir uns richtig fröhlich fühlen und wenn wir Freude haben, können wir auch Gott loben. Egal, wo wir uns gerade fühlen, Lobpreis ist auch eine Entscheidung, Gott groß zu machen und über all dem zu stellen, wo wir vielleicht denken, kein Ausweg, alles schwierig. Aber da kannst du dich entscheiden zu sagen, Gott, ich lobe dich. Du bist größer als das, was ich hier gerade durchmache. Und wenn ich die Geschichte von Paulus und Silas so anschaue, im Neuen Testament, vielleicht kennst du die Geschichte, die waren im Gefängnis, es war dreckig, es war kalt, die waren in Ketten gelegt, ja. Es war einfach auch nicht schön, im Gefängnis zu sein, vor allem nicht damals. Und sie haben sich entschieden, Gott zu loben. Und um Mitternacht, da sprengt Gott die Gefängnistüren auf. Aber es war eine Entscheidung von diesen beiden Männern, die gesagt haben, wir loben Gott an diesem, vermeintlich tiefsten Punkt unseres Lebens, dass wir im Gefängnis sitzen. Und sie haben sich entschieden, Gott zu loben und Gottes Größe zu proklamieren und einfach auch zu singen. Lobpreis ist auch eine geistliche Waffe und beinhaltet Taten, Worte, Musik, Gesang und Tanz. Lobpreis ist einfach gut. Lobpreis bezeugt Gottes Wesen. Lobpreis ist eine Antwort auf Gottes Schönheit. Und ich möchte mit uns, bevor ich zum letzten Part komme, einen Psalm lesen, Psalm 148. Und gemeinsam mit euch lesen, hat 14 Verse. Halleluja, lobt den Herrn. Lobt den Herrn im Himmel, lobt ihn dort in der Höhe. Lobt ihn, all seine Engel, lobt ihn, ihr himmlischen Heere. Lobt ihn, Sonne und Mond, lobt ihn, ihr leuchtende Sterne. Lobt ihn auch im fernsten Weltall, lobt ihn, ihr Wassermassen über dem Himmel. Sie alle sollen den Herrn loben. Denn auf seinen Befehl hin wurden sie erschaffen. Er wies ihnen für alle Zeit den Platz zu und gab ihnen feste Gesetze, denen sie für immer unterworfen sind. Lobt den Herrn auf der Erde, lobt ihn, ihr gewaltigen Seetiere und alle Meerestiefen. Lobt ihn, Blitze, Hagel, Schnee und Nebel, du Sturmwind, der du Gottes Befehle ausführst. Lobt ihn, ihr Berge und Hügel, ihr Obstbäume und Zedern. Lobt ihn, ihr wilden und zahmen Tiere, ihr Vögel und alles Gewürm. Lobt ihn, ihr Könige und alle Völker, ihr Herrscher und Machthaber dieser Welt. Lobt ihn, ihr jungen Männer und Mädchen, Alte und Junge miteinander. Sie alle sollen den Herrn loben, denn sein Name allein ist hoch erhaben. Seine Majestät erstreckt sich über Himmel und Erde. Er hat seinem Volk Ansehen und Macht geschenkt. Darum haben die Israeliten allen Grund, ihn zu loben. Das Volk, das ihm so nahe ist und treu zu ihm steht, lobt den Herrn. Halleluja. Ich glaube, hier sind 29 Gruppen aufgezählt worden, die Gott loben sollen. Wer, wenn nicht wir, die wir Gottes Liebe erfahren haben, sollen ihn nicht loben? Wer, wenn nicht wir, können hier stehen und sagen, Gott, wir loben deinen Namen. Und wir sind oftmals so begrenzt in unserer kleinen Welt und können nicht richtig begreifen und eigentlich die ganze Schöpfung lobt unserem himmlischen Vater. Das sprengt meinen Rahmen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin oft so eingekesselt in meiner Welt und ich denke gar nicht darüber nach, Gott, wie groß bist du eigentlich? Wie groß bist du eigentlich? Und dann lese ich diesen Psalm hier und denke, meine Güte, das sprengt meinen Rahmen. So, wenn wir hier lesen, die gewaltigen Seetiere und Meerestiefen, lobt ihn. Ja, wie? Ja, ich weiß es doch auch nicht, aber die loben Gott. Aber das sprengt meinen Rahmen, das ist unglaublich, Gottes Größe. Und ich will uns nochmal einladen, dass wir nochmal an eine Zeit gehen, wo wir nochmal einen Chorus singen. Und ich will dich einladen, wenn du klein von Gott denkst, dann nimm diese Zeit und fang an, von Gottes Größe zu singen. Fang an, ihn groß zu machen über all das, was du gerade vielleicht durchmachst. Vielleicht sind echt gerade Schwierigkeiten in deinem Leben, Leid, was auch immer. Ja, aber fang an, dich zu entscheiden, Gottes Größe über dem zu stellen. Und er wird es gut machen, ja. Und weil er so gut ist, weil er so groß ist. Und so lass uns gemeinsam dieses Lied singen, wo uns das Lars hineinführt. Mein Jesus, mein Retter. Und natürlich mit Maske singen. Aber wenn du es empfindest, dann steh auch gerne auf. Aber so wie du es möchtest, du musst nicht, ja. Aber fang an, Gott groß zu machen, dort, wo du bist. Lass uns gemeinsam Gott echt diese Ehre geben, die ihm gebührt. Wisst ihr, Gott teilt alles mit uns, außer die Ehre. Die nimmt er für sich, ja. So lass uns Gott die Ehre geben.
Sei dir jeden Tag mehr für deine große Liebe, Herr. Mein Tröster, mein Helfer, du bist mir Zuflucht und Kraft. Alles in mir beugt sich vor dir, denn du bist hoch erhoben, Herr. Ruf zu dem Herrn alle Enden der Welt, Ehre und Dank dem, der alles erhält. Himmel und Erde erhebt ihn und singt, denn sein Name erklingt. Wir preisen dich, du hast Großes getan. Wir kommen vor dich und beten dich an. Dank sei dir, Herr, du bist so vergleichlich gut. Mein Jesus, mein Retter, keiner ist so. Dying. da, mein Helfer, du bist mir Zuflucht und Kraft. Alles in dir beugt sich vor dir, denn du bist so erhoben, Herr. Ruf zu dem Herrn alle Enden der Welt, Ehre und Dank dem, der alles erhält. Himmel und Erde erhebt ihn und singt, wenn sein Name
Jesus, du bist so groß. Und wir erleben gerade jetzt nur so ein Stück von dem, wie du bist und was du tust und wie wir darauf antworten können. Gott, du bist so groß. Danke, Herr, für deine Größe. Amen. Wir kommen zum letzten Bereich, das ist dann die Anbetung. Ja, wie wir auf Gottes Schönheit antworten, das ist die Anbetung. Und im Psalm 95, Vers 6, dort steht, kommt, lasst uns anbeten und uns vor ihm verbeugen. Lasst uns niederknien vor dem Herrn, unserem Schöpfer. Anbetung ist im Kern, oder Anbetung im Kern sind nicht die langsamen Lieder, die wir singen. Ja? Anbetung ist auch nicht die Spende, die wir in die Kollekte schmeißen. Anbetung ist auch nicht unser Dienen. Ja, das sind alles Ausdrucksformen der Anbetung. Das sind alles Handlungen von einem Herzen, was Gott anbetet. Aber all dieses Tun definiert nicht Anbetung an sich im Kern. Der Kern von Anbetung ist, dass dein Herz ausgerichtet ist auf Gott. Dass Gott die höchste Priorität in deinem Leben hat, dass Gott der Mittelpunkt deines Lebens ist. Das ist der Kern der Anbetung. Dass du Gott zum Zentrum machst in deinem Leben. Wahre Anbetung ist eine Herzensangelegenheit. Und sie besteht darin, unser ganzes Leben Gott hinzuhalten und ihm die höchste Priorität unseres Lebens zu geben. Sowohl im Hebräischen, also im Alten Testament, oder auch im Griechischen Neuen Testament, wird Anbetung als eine Körperhaltung beschrieben. Verbeugen, verneigen, niederwerfen, niederknien, auf sein Angesicht fallen. Und Anbetung ist im Grunde nichts oder nicht primär das, was aus dem Mund kommt, sondern ist eine Haltung und nicht nur eine Körperhaltung, es ist eine innere Haltung. Anbetung ist leidenschaftliche Hingabe. Anbetung bedeutet, dass man auf sein Angesicht vor Gott niederfällt und ihn zum Mittelpunkt macht. Und Anbetung als Reaktion auf Gottes Schönheit bedeutet, dass wir uns niederknien vor dem Herrn, unserem Schöpfer, und ihn anbeten und sagen, Gott, du bist der wahre Gott, du bist heilig und gerecht und hier ist mein Leben, es gehört dir. Und ist es nicht ein Trost, dass wir einen Gott anbeten, den wir nicht überschätzen können, den wir nicht überbewerten können, den wir nicht überbetonen können? Er ist unendlich. So einen Gott beten wir an. Und allein die Tatsache, dass wir ihn nicht vollständig kennen können, soll uns dazu führen, ihn für seine Unendlichkeit und Größe einfach zu preisen und sagen, Gott, hier ist mein Leben, ich kann nicht anders. Du bist der, von dem alles kommt. Es geht um dich, es geht nicht um mich. Und Anbetung drückt genau das aus, dass du in deinem Herzen dich niederkniest, aber auch körperlich kannst du es gerne tun. Ja, einfach als Zeichen, dass das, was du im Inneren fühlst, dass du es auch ausdrückst. Und sagst, Gott, du bist der wahre Gott, du bist heilig, du bist gerecht, du bist all das, was wir hier lesen in deinem Wort. Und hier ist mein Leben. Nicht nur mein Lobpreis, nicht nur das, was ich mal sage, sondern mein Leben. Du bist mein Leben. Und es geht um dich. Und es geht nicht darum, im Leben Gott vollständig zu verstehen, das werden wir nicht können, sondern es geht darum, in diesem Leben, im Hier und Jetzt, ihn anzubeten. Es geht um Anbetung. Es geht darum, dass wir ihn auf dieser Welt ihn anbeten. Und dass wir hier überhaupt in Gottes Gegenwart stehen können, verdanken wir unseren Herrn Jesus Christus. Ohne Jesus wären wir verloren. Und in Hebräer, die letzte Bibelstelle für heute, dort steht Hebräer 10, 19 bis 20. Und so, liebe Brüder und Schwestern, können wir jetzt durch das Blut, das Jesus Christus am Kreuz für uns vergossen hat, frei und ungehindert ins Allerheiligste eintreten. Christus hat den Tod auf sich genommen und damit den Vorhang niedergerissen, der uns von Gott trennte. Durch seinen geopferten Leib hat er uns einen neuen Weg gebahnt, der zum Leben führt. Durch sein Blut. Wir feiern gleich, auch nachdem wir nochmal gesungen haben, das Abendmahl. Und ich freue mich drauf, dass wir uns nochmal ganz bewusst daran erinnern können, was er für uns getan hat. So, er hat sein Blut vergossen, er hat den Vorhang zerrissen, er hat einen Weg gebahnt, der zum Leben führt. Und in aller Freiheit, dürfen wir in das Allerheiligste, in die Gegenwart Gottes treten. Und was ist unsere Antwort auf Gottes Schönheit? Wie antworten wir auf Gottes Schönheit? Und ich habe uns heute einfach hineingenommen, das ist Dankbarkeit, es ist Lobpreis, aber es ist vor allem die Anbetung. Dein Leben, dein Alltag, worum dreht sich dein Alltag? Was beschäftigt dich? Wo hast du deine meiste Zeit? Oder wo verbringst du deine meiste Zeit? Ist Gott Mittelpunkt in deinem Leben? Ist Gott wirklich Mittelpunkt in deinem Herzen? Wie ist deine Antwort auf Gottes Schönheit? So möchte ich gern noch mit uns beten und wir dürfen jetzt nochmal in die Lobpreiszeit gehen und ich hoffe, ihr habt noch ein bisschen Power nochmal Gott die Ehre zu geben und einfach in der Anbetung zu stehen und seine Größe zu feiern, unser Leben hinzuhalten und zu sagen, Gott, es geht um dich. Danke, Vater im Himmel, dass du deinen Sohn Jesus gesandt hast auf diese Welt. Danke, Jesus, dass du diesen Weg gegangen bist, diesen schweren Weg. Aber du bist in voller Liebe gegangen, du hast uns gesehen, du hast uns heute hier gesehen und du hast gesagt, ja, ich tue es für euch, damit ihr in aller Freiheit in die Gegenwart Gottes treten könnt. Danke, Geist Gottes, dass du Wohnung in uns nimmst, wenn wir an Jesus glauben, an den Sohn glauben. Danke, Geist Gottes, dass du einziehst, dass wir ein neues Leben haben, dass du ein neues Leben schaffst. Danke für dieses größte Wunder, dass wir ein neues Leben haben. Und so möchten wir, Gott, auf diese Schönheit immer wieder mit Dankbarkeit, mit Lobpreis und mit Anbetung antworten. Gott, auf all das, was du tust, auf all das, was du geschaffen hast, auf all das, was du wirkst, wo du eingreifst, Gott, was du in unserem persönlichen Leben tust. Gott, wir möchten darauf antworten mit Dank, mit Lobpreis, mit Anbetung.